Wir sind gestartet 2021, sind da umsatzmäßig 1,5 Millionen rausgekommen, irgendwie so. Und dann im nächsten Jahr haben wir es verzehnfacht. Das heißt, da sind wir eigentlich achtstellig gegangen. Und jetzt sind wir schon, ich werde nicht die genaue Zahl sagen, aber jetzt 2023, 2024 sind wir dann schon in Richtung Mitte.
Hast du es gedacht, im Januar?
Nee. Nee, absolut nicht. Du, das waren Zahlen, die kannte ich gar nicht.
Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Ecom Secrets Podcast. Und auf diese Podcast-Episode habe ich mich, wenn nicht sogar jahrelang, gefreut. Heute ist der Lukas Windiger da, einer der Gründer von DoNails. Und wir werden heute tief in die Story von DoNails eintauchen. Wir wollen dich als Person kennenlernen, als Unternehmer, weil du hast ja doch die ein oder andere Erfahrung in deinem Leben schon mitbekommen. Und deswegen, ich freue mich extrem, dass ihr heute alle mit dabei seid. Lukas, vielen Dank, dass du heute da bist. Wie geht's?
Daniel, danke schön für die Einladung. Mir geht's super. Freue mich endlich, dich wiederzusehen, auch in EMA. Gerade vorher, freut mich richtig. München, wundervolle Stadt. Deswegen freut mich echt, dass ich hier sein darf. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Cool. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch, du bist ja gerade so ein bisschen auf Deutschlandtour. Leipzig, München, bist gerade viel unterwegs hier.
Ich bin viel unterwegs, auf jeden Fall. Ist bedingt, weil wir ein paar Challenges haben, die wir lösen müssen. Deswegen Leipzig, München, Südtirol geht's nachhin. Deswegen, ja, einige Stationen innerhalb Deutschlands. Aber ja, ist auch schön, mal bei so einem schönen Wetter mal Deutschland näher kennenzulernen.
Vor allem bei so tropischen Temperaturen.
Ja, absolut. Das bin ich gewohnt, muss man auch sagen. Deswegen macht es mir nicht so viel aus, aber ja, schön hier zu sein.
Alright, cool. Wir werden den Podcast in 4 Teile teilen. Mhm. Ich habe mir ein bisschen was dabei gedacht und ich bekomme immer von den Zuhörern auch mal so die Fragen so, hey, wie hat eigentlich die Person damals angefangen? Wie hat eigentlich der Gründer damals sein Produkt zum Beispiel gefunden und so? Ja. Und ich möchte jetzt mal so im ersten Teil ein bisschen auf dich als Person eingehen. Ich möchte jetzt einfach mal fragen, wer ist Lukas Windiger?
Wer ist Lukas? Das ist ziemlich einfach. Der Lukas ist ein ganz normaler Mensch, der in Südtirol geboren ist. Deswegen, man hört es vielleicht raus am komischen Dialekt. Ich bemühe mich natürlich immer fleißig Hochdeutsch zu sprechen, gelingt mir nicht immer, muss ich auch sagen. Aber ja, Lukas ist seit einer Woche jetzt 25 Jahre jung.
Gratulation.
Großen Dank. Kommt aus einem schönen Südtirol und kommt eigentlich aus einer ganz anderen Branche, kommt natürlich nicht aus der Maniküre-Branche, kommt aus dem Baugewerbe.
Baugewerbe.
Mein Vater hat ein Unternehmen, ein Holzbauunternehmen. Bin eigentlich auch 5 Jahre in Salzburg, habe da studiert, beziehungsweise habe es Abi gemacht, studiert habe ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja, gratuliere. und ich wollte eigentlich mit dem Abi in Salzburg, wollte ich eigentlich in die Fußstapfen von meinem Vater treten und dementsprechend sein Unternehmen übernehmen. Und jetzt verkaufe ich Nagelprodukte, deswegen ist es nicht ganz gelungen. Trotzdem, ich würde sagen, Bernhard, mein Vater, ist trotzdem stolz. Grüße gehen raus. Und das ist der Lukas. Was gibt es noch Interessantes von mir? Ich glaube nicht viel.
Wir kommen gleich noch so ein bisschen zu der Maniküre-Geschichte, weil das ist natürlich so heute auch so das Hauptthema, DoNails. Was mich interessiert, wie kam es dazu, dass du Unternehmer geworden bist? Ich meine, die wenigsten wachen wahrscheinlich morgens auf und sagen, okay, ich werde jetzt Unternehmer. Bei mir war es so, ich wurde gefeuert von meinem ehemaligen Chef und habe mich dann selbstständig gemacht. Wie ging es bei dir los?
Du, mein letzter Chef war irgendwo mein Vater, deswegen, Gott sei Dank, wurde ich nicht gefeuert. Okay. Vielleicht, ich würde sagen, so einen kleinen Teil steckt in mir. Auch mein Bruder ist sehr unternehmerisch, ich bin sehr unternehmerisch, mein Vater ist Unternehmer. Deswegen, ich glaube, es wurde ein bisschen auch in die Wiege gelegt, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ansonsten, ich wollte einfach mein eigenes Business, ich wollte meine eigene Geschichte schaffen und für mich selbst einfach verantwortlich sein, meine Zukunft selbst bestimmen. Es war ein sehr, sehr, sehr langer Weg, es wäre ein sehr steiniger Weg, da kommen wir, glaube ich, eh nachher nochmal dazu, warum wird man Unternehmer? Ich glaube, das ist einfach dann plötzlich, man versucht viele Sachen und auf einmal ist man Unternehmer. Mhm. Ich glaube, ganz am Anfang, man ist noch nicht wirklich Unternehmer, versucht natürlich sehr viel nebenbei, neben der täglichen Arbeit zu schaffen und dann kommt man halt Step by Step in die Richtung rein. Natürlich gehört viel Glück auch mit dazu, muss man ganz klar auch sagen. Aber ich bin sehr froh, dass ich da bin, wo ich bin.
Und da kannst du auch ziemlich stolz auf dich sein. Dazu kommen wir auch gleich noch, wo ihr, was ihr aufgebaut habt. Jetzt möchte ich da nochmal nachhaken. Du sagst quasi Firma vom Papa. Wie groß war die Firma damals?
Oder das Ding ist so, wie groß war die Firma? Ungefähr 15 Mitarbeiter.
Okay.
Damals eben war die Firma direkt neben unserem Wohnhaus. Deswegen, ich wohne in Südtirol oder da war meine Base damals. In Südtirol bin ich geboren. In einem kleinen Dorf, ein bisschen auf 600, 700 Meter Höhe. Mhm. Wir hatten ein Wohnhaus, direkt links daneben war die ganze Company von meinem Vater. Das heißt, morgens haben wir die Stapler gehört, rumfahren, hupen, Lärm, bla bla bla. Und dann hat sich vor 6 Jahren mein Vater dazu entschlossen, mit dem Hintergedanken natürlich, okay, mein Junge, der studiert oder der macht's Abi in Richtung Holzbau.
Okay.
Das heißt, ich habe meinen Nachfolger und dementsprechend hat er eben in einem anderen Ort ein neues Unternehmen aufgebaut, das heißt komplett von null aufgebaut, Schulden natürlich mit aufgenommen und mit dem Hintergedanke, okay, da kommt ein Junge zu Weg.
Ja.
Ja, war jetzt leider nicht so, aber man muss sagen, wie soll ich sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, also da mein Papa war auf jeden Fall mitentscheidend, dass es Dunetz heute gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn in der Anfangsphase, er ist Unternehmer, er war extrem interessiert, was ich mache. Mhm. Auch wenn es eine andere Welt war, es war die Online-Welt, aber die hat er versucht zu verstanden. Und hat natürlich Numbers, Zahlen immer sehr mitverfolgt, die interessieren ihn natürlich. Hat dann Schritt für Schritt auch verstanden, okay, mein Junge, der macht irgendwie mehr Numbers wie ich selbst im Unternehmen. Und hat mich natürlich extrem unterstützt. War am Anfang nicht so. Bevor wir das eigentlich geschaffen haben, hat eigentlich mein Vater mich auch mit einer kleinen Finanzierung auch unterstützt. Das war so der Start, wo die ersten Produkte eigentlich eingekauft haben. Deswegen da bin ich extrem dankbar dafür, was auf jeden Fall nicht selbstverständlich ist, weil würde ich jetzt zurückblicken, vor 4 Jahren, da hätte ich nicht in den Lukas investiert. Aber er hat an mich geglaubt und deswegen war mein Papa natürlich auch sehr mitentscheidend.
Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, er war am Anfang auch nicht wirklich skeptisch, dass, wo du dann gesagt hast, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg.
Nee, auf keinen Fall. Er hat gesagt, richtige Entscheidung, den Stress, was ich gerade am Bau habe, den wünsche ich dir nicht.
Okay.
Deswegen, er hat mich immer unterstützt und ich glaube, bis heute sagt er, Lukas, gratuliere, ich bin stolz auf dich und das war die richtige Entscheidung.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wie ist denn das heute? Also, du bist ja jetzt erfolgreicher Unternehmer. Was treibt dich heute an?
Du, seit Tag 1 von Dunetz wollen wir bei Dunetz natürlich die Frauen, hauptsächlich Frauen da draußen glücklich machen.
Ja. Also du willst ganz viele Frauen glücklich machen, das ist, was ich höre. Okay, verstehe.
Im Manikürbereich und... Ja, ja. Was treibt mich an? Mich treibt einerseits natürlich Wachstum mit an. Mhm. Es ist einfach unglaublich schön zu sehen, wie wir das Team aufbauen. Das treibt mich extrem an, zu sehen, wie das Team einfach ein Teil von Dunetz wird, nicht einfach ihre Arbeit macht. Das treibt mich extrem an. Und ansonsten, ich bin ein sehr wachstumsorientierter Mensch. Das heißt, ich will immer Growth.
Ja.
Das ist manchmal für ein paar sicherlich auch ein Problem, weil ich sehr viel challenge, sehr growth-orientiert bin und schlussendlich, ich will Dunetz natürlich an die Spitze, Spitze bringen. Ich sehe Dunetz nicht nur als Online-Brand, sondern natürlich jetzt in den nächsten paar Jahren viel, viel größer und das macht unglaublich viel Spaß und Dunetz oder die Möglichkeit zu haben, Dunetz nicht alleine aufzubauen, sondern wirklich mit noch 3 weiteren Gründern ist nochmal viel, viel, viel schöner. Wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel natürlich.
Der Weg ist das Ziel.
Deswegen, es macht unglaublich viel Spaß, ja.
Sehr cool. Dazu kommen wir dann auch gleich. Ihr seid ja auch schon in den ersten Offline-Shops drin, da können wir gerne nachher auch ein bisschen was erzählen. Jetzt hast du gesagt, Wachstum, ich kann es zu 1000% nachvollziehen, ich tick genauso. Wo viel Wachstum, da vielleicht auch mal eine Talfahrt, eine Niederlage. Kommt dir da irgendwas in den Kopf, was so eine der größten unternehmerischen Herausforderungen vielleicht war?
Absolut gar nicht.
Niederlagen
kenne ich nicht, Daniel. Nee, kenne ich nicht. Nee, Spaß. Niederlagen, ja, jeder Unternehmer kennt es. Es gehören auf jeden Fall dazu. Nach jedem Wachstum gibt es immer eine Niederlage. Es gibt immer einen Down nach jedem Growth Phase. Man muss sich natürlich nach jeder Phase immer wieder neu orientieren. Ich glaube, das kennst du bestens. Das versuchen wir natürlich so gut wie möglich vorauszusehen auch. Was kommt als nächstes, wenn wir jetzt weiter wachsen, was sind die nächsten Challenges? Aber du als Unternehmer, man hat ständig mit Problemen, ja, ich sag nicht mehr Probleme, ich sag Challenges,
genau,
damit zu tun, das ist ganz klar. Wenn ich jetzt zurückblicke, die größte Challenge, die wir hatten, ich glaube, es gibt nicht die eine Challenge, wo ich jetzt sagen kann, okay, das war die größte. Mhm. Es gibt immer wieder Fuck-Ups, wo man sagt, okay, man hat Produkte verkauft, die man eigentlich gar nicht auf Lager hat. Ja. Das Warehouse kommt nicht mehr hinterher. Das sind natürlich nochmal die positiven Fuck-Ups, aber trotzdem scheiße für die Customer Journey, absolut, für den Kunden. Ja. Und das will ich natürlich absolut vermeiden. Aber es gibt auch Fuck-Ups bzw. Challenges, wo man Situationen hat, wo man wirklich zu Hause sitzt und denkt, fuck, was mache ich jetzt?
Ja.
Ich habe da ein Team von 45, 40 Leute.
Ja.
Ich brauche Sales.
Mhm.
Sonst kann ich natürlich das Team nicht bezahlen. Die Fuck-Ups oder die Challenges gibt es auf jeden Fall auch, ja, nach jeder Growth Phase.
Ja, 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 verstehe ich. Jetzt hast du gesagt, 40, 45 Leute im Team. Das heißt, du machst jetzt logischerweise nicht mehr jede Aufgabe selber. Bist du Geschäftsführer bei euch?
Mhm.
Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Heute?
Heute ein typischer Tag. Lass mich überlegen. Es kommt ein bisschen darauf an, okay, wo ist der Dunetz? Wo ist der Lukas?
Ja.
Wo ist der Lukas aktuell? Ist er jetzt eben in Südtirol, wo ich eben die Sommermonate verbringe? Oder ist er im Ausland?
Mhm.
Ich versuche meinen Tag natürlich immer mit Sport zu starten.
Sehr gut.
Natürlich immer sehr vorbildlich. Das heißt, entweder Gym, entweder Laufen.
Mhm.
Ich muss im November einen Marathon machen.
Was heißt muss?
Ja, der Roman hat mich angemeldet. Also ein
Challenge accepted.
Ja, er war so lieb und hat einen David und mich angemeldet. Und deswegen muss ich jetzt natürlich auf den Marathon.
Schau dir dann Roman.
Ja. Nee, und deswegen, das ist extrem wichtig für mich. Also eine sportliche Aktivität, damit starte ich eigentlich in den Tag. Oder eben auch Tennis zum Beispiel nach der Arbeit. Und ansonsten haben wir bei Dunels immer eine Fokuszeit.
Mhm.
Das heißt, von frühmorgens bis zu Mittag ist die Fokuszeit, wo ich wirklich E-Mails abarbeite, die großen Themen, die einfach Zeit brauchen, auch ein bisschen reingehe in die Thematik oder natürlich immer im Austausch bin mit den Teammitgliedern. Und ansonsten, ich esse natürlich auch was. Das heißt, frühstücken tue ich nicht.
Okay.
Mittag, Lunch natürlich und dann geht es rein in Calls meistens.
Okay,
nachmittags. Also dann nachmittags sind Calls, Meetings, dann sprechen wir hauptsächlich über Challenges natürlich,
ja, ja,
mit den verschiedenen Departments, was sind die nächsten Chancen, auf was müssen wir achten, One-on-Ones, die klassischen Meetings halt.
Ja, ja. Wie lang geht so ein Tag bei dir?
Boah, von bis, also von bis, it depends, 7 Uhr, 8 Uhr morgens. Ich habe jetzt nicht wirklich so die exakte Routine. Mhm. Es kommt eben komplett darauf an, wo wir aktuell sind.
Ja.
Sind wir in Südtirol, da stehe ich auf und gehe arbeiten. In Zypern mache ich mehr Sport, deswegen es kommt wirklich darauf an. Aber von 8 Uhr bis 8 Uhr abends, 9 Uhr, 10 kann 11 werden. Aber wir versuchen wirklich dann, 8 Uhr ist max, weil sonst bringt es auch nichts mehr.
Brain dead.
Na, absolut. Die nächsten Stunden sind da mehr ein bisschen rumklicken,
ja, ein
bisschen Sales checken, aber das war's dann.
Fühl ich. Warum ist Sport so wichtig in deinem Leben?
Ja, Ausgleich.
Ausgleich,
mir, ja, macht's natürlich extrem viel Spaß. Ich habe früher sehr viel Fußball gespielt,
mhm,
beim FC Südtirol. Sind jetzt in der zweiten Liga,
geil,
aufgestiegen. Aber nee, Sport war immer für mich wichtig. Ein Ausgleich, einfach mal ein bisschen Zeit auch zum Nachdenken werden, mhm, Sport oder komplett abschalten.
Mhm.
Deswegen liebe ich Tennis jetzt aktuell so,
okay,
weil man wirklich keine Zeit hat zu denken. Aber ja, Sport ist ein großer Bestandteil von meinem Leben.
Stark, cool.
Von deinem ja auch, oder?
Bei mir auch, ja. Dreimal die Woche Gym, einmal die Woche Spinning. Spinning ist bei mir der Punkt, wo ich nichts mehr denken kann, weil da ist dann so ein Drill-Instructor vorne und, ja, laute Techno-Musik und Kopfhörer und dann musst du aufstehen und runter und da kannst du nicht nachdenken.
Ja, Spinning, das habe ich noch nie getraut.
Ja.
Aber ich glaube, das ist richtig krass.
Ich bin so die Kategorie, ich hasse Laufen, ich hasse Joggen. Also wenn du jetzt...
War bei mir genauso.
Wenn du jetzt sagst, ich muss Marathon, ich springe ins Gesicht.
Ja, nee, das war bei mir genau exakt auch so.
Okay.
Also ich war nie der Ausdauersportler, ich hasse Laufen. Aber irgendwann macht es Spaß, weil man immer wieder Level up und man sieht extrem schnell einen Fortschritt.
Okay.
Anfang 2 Kilometer, jetzt 10, man sieht extrem schnell einen Fortschritt.
Und okay, das, krass.
Man muss immer wieder über den eigenen Schatten springen.
Also sollte ich es mal ausprobieren.
Aber nee, es macht nicht Spaß. Macht echt keinen Spaß.
Okay, auf diesem Weg jetzt, hat dich irgendeine Person, du hast vorher zum Beispiel deinen Vater erwähnt, gibt es irgendjemand, der dich inspiriert hat, der dich vielleicht auch groß beeinflusst hat in deinem Leben?
Ich würde sagen, ich will jetzt nicht die großen Namen nennen, Elon Musk und so weiter, sind natürlich bei gewissen Sachen schon die Vorbilder, aber ich glaube, wir haben uns gegenseitig inspiriert, also die vier Gründer, also meine Elisa, David, Roman, denn wir haben so unglaublich verschiedene Stärken und dementsprechend würde ich schon sagen, dass wir uns gegenseitig immer wieder motiviert und auch inspiriert haben. Das würde ich schon sagen, dass eigentlich das einen größten Einfluss hat. Weil wir natürlich unglaublich viel Zeit miteinander verbringen.
Ja.
Und würde ich sagen.
Alles klar, cool. Ist auch die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Teil. Mhm. Also erstmal danke, dass du ein paar auch persönliche Dinge geteilt hast zu dir. Das ist für die Leute immer super interessant, wer steckt so dahinter. Ich möchte zum zweiten Teil auf Dunails eingehen. Erstmal, was ist Dunails überhaupt?
In einem Satz.
Ja?
Dunails verkauft Maniküre-Produkte. Das ist jetzt ein kurzer Satz. Aber ja. Mehr oder weniger, was wir wollen, ist für dich oder für die Frau zu Hause die perfekte Maniküre-Methode finden.
Ja.
Und dementsprechend die User vom Nagelstudio für zu Hause eben die ideale Maniküre-Methode verkaufen, empfehlen, wie man es halt sagen möchte.
Und ihr hattet damals angefangen mit einem Dipping Powder, jetzt habt ihr noch mehr Produkte, also mehr verschiedene Lösungen für Maniküre.
Ich scroll nochmal ein bisschen zurück, wie ging eigentlich alles los, das ist eigentlich, glaube ich, eine ziemlich spannende Geschichte. Und zwar, wie erwähnt, ich komme von Südtirol, meine Freundin eben auch, das ist die Lisa, kommt gefühlt von der anderen Bergseite von Südtirol, ich musste immer ein Tal runterfahren und dann nächsten Berg wieder hoch. Und sie hat eben auf einer Alm gearbeitet, auf 2000 Meter Höhe. Und für sie war es natürlich auch super relevant, immer schöne, gepflegte Fingernägel zu haben, dass man einfach ja gut auftritt, wenn man den Kunden bedient. Und die Alm hatte natürlich auch seine Ruhezeiten, da hat sie frei, aber das Nagelstudio war auch immer geschlossen zu den Zeiten. Und dementsprechend musste sie natürlich für sie eine Lösung finden für zu Hause. Also eine Maniküremethode für zu Hause, hat dann dementsprechend sehr viel getestet, wie jetzt klassische Maniküremethoden, Nagellack, ich weiß nicht, ob du im Game drin bist.
Ein bisschen bin ich schon im Game.
Ja, super. Nagellack, Shellack mit UV-Lampe und so weiter. Das Problem bei ihr, es hat nie was gehalten, weil man hatte viel mit Händen zu tun. Und schlussendlich, das Problem von Elisa war auch mein Problem natürlich, denn meine oberste Prio ist, dass Elisa glücklich ist, natürlich.
Sehr gut.
Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wenn Elisa das Problem hat, haben das Problem sicherlich sehr, sehr, sehr viele Leute da draußen. Und dementsprechend sind wir eigentlich auf die Suche gegangen zusammen, okay, Asien, Amerika, die einfach schon 2-3 Jahre im Voraus sind, wie wir in Europa. Und haben dann unglaublich viele Maniküreprodukte getestet. Ich bin gefühlt alle 2 Wochen mit einer anderen Farbe ins Gym. Deswegen, ich habe persönlich auch unglaublich viele Maniküreprodukte
getestet. Also hast du sie an dir selber getestet?
Ja, absolut, natürlich. Zehennägel, Fingernägel, alles. Und da haben wir eben die Methode Dipping Powder entdeckt. Mhm. Die war etabliert, würde ich nicht sagen, aber die war ziemlich neu in Amerika schon. Mhm. Auch bekannt aus Asien. Die haben wir unglaublich spannend gefunden, weil man lackiert einen Nagel, dippt einen Pulver und mehr oder weniger das war's. Mhm. Und haben das dann ausgetestet, haben ein Set kombiniert, haben die Produkte weiterentwickelt, passend für den europäischen Markt. Haben gesagt, okay, Elisa, probier das mal aus.
Ja.
Elisa war mega happy, war für sie eigentlich die Top-Maniküremethode, die ideale Maniküremethode für eine langanhaltende Maniküre.
Okay.
Und somit haben wir gesagt, okay, lass uns einfach mal testen. Wir gehen an den Markt, haben Produkte bestellt, dank der kleinen Finanzierung von meinem Vater. Und dann ging es eigentlich los, über Meta-Ads angetestet, ganz simpel, super Resonanz bekommen und dann ging es los.
War das dann, also du sagst, ihr habt ein bisschen auf Lager bestellt, es war dann kein Dropshipping, sondern ihr habt direkt gesourced für einen kleinen Batch
und genau so ist es. Genau so ist es.
Sehr cool.
Und natürlich muss ich auch sagen, der David und der Roman, die sind ziemlich früh auch, waren sie dabei. Roman hat dann das Studium passiert und ist mit nach Südtirol gezogen. Wir haben dann gefühlt 3-4 Monate zusammen gelebt. Und haben das eben zu dritt, zu viert dann hochgezogen. Mhm. David musste noch das Abi fertig machen, der war nicht ganz dabei, war aber damals auch schon selbstständig mit einer kleinen Foto-Video-Produktion. Mhm. Und dementsprechend war er auch extrem skilled, eben ein paar Ads zu machen. Creatives, und so weiter.
Alles.
Genau, und da ging es eigentlich so Step-by-Step los. haben wir zu viert eigentlich alles gemacht, die verschiedenen Bereiche aufgeteilt. Das war halt mega, weil mich hat Online-Marketing extrem interessiert, Meta-Ads, der David war die Komponente Video-Ads, Content und so weiter. Der Roman war der technische Guy,
okay.
Das heißt der Operative Shop, der Tech-Guy. Und der Lisa natürlich voll Produkt, hat sich dann extrem eingelehrt in Product Development und auch eben, sagen wir mal, Face of the Brand.
Genau, das Gesicht.
Genau, Richtung Community. Das war, glaube ich, werden wir nachher nochmal kurz sprechen, war sicherlich ein Gamechanger für uns.
Glaubst du, dass ihr so mit dem Dipping Powder, du hast gesagt, das war in den USA auch noch relativ neu und auch in Asien,
ja,
dass ein Schlüssel zum großen Erfolg auch war, dass ihr halt entweder die erste oder eine der ersten wart in Deutschland?
Absolut, würde ich auf jeden Fall sagen.
Schon, gell?
Ja, na, absolut. Und das Gute ist einfach, das Dipping Powder, wenn man das einfach so sieht, wie ein Finger einfach ein random Pulver reintaucht, das ist schon ein extremer Eye-Catcher.
Ja.
Und ich glaube, das war auch ein großer Hebel für uns, für eben Meta jetzt, wie wir eigentlich groß geworden sind.
Gute visuelle Hook.
Ja, hier, wenn genau. So klassische Hook.
Neonfarben.
Genau. Das hat der EMA ja gepredigt. Jeder Hook muss mit Dip ins Powder starten. Nee, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dass wir eben auch die Ersten waren,
würde ich schon sagen. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ich habe es jetzt hier nicht in den Fragen aufgeschrieben, wir haben das ja auch immer wieder, wenn man mit etwas sichtbar wird und erfolgreich wird, dann kommen Copycats.
Mhm.
So, wie lange hat es bei euch gedauert, als so die ersten Copycats so links und rechts kamen?
Ich muss sagen, relativ lange.
Mhm.
Aus dem Grund, weil es einfach auch komplex ist. Das Produkt zu verstehen ist komplex. Es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, das Produkt anzuwenden. Das dauert ein wenig, bis man das alles versteht, bis man auch das Produkt dahin entwickelt hat, bis dass es funktioniert, ist es nicht so einfach zu kopieren. Gleichzeitig braucht man sehr viele SKUs, also sehr viele Produkte.
Die Farben.
Genau.
Alles.
Wenn jemand begeistert ist von den Manikürmethoden, will man natürlich sehr viele verschiedene Farben. Das heißt, es ist ziemlich komplex in der Supply Chain auch. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum wir erst später Copycats bekommen haben. Copycats, natürlich haben wir aktuell sehr, sehr, sehr viele. Ist vollkommen okay. Ich weiß, dass wir besser sind. Deswegen ist es okay. Aber Gott sei Dank hat es auch ein wenig gedauert.
Habt ihr irgendwie eine Art von Vorteil? Habt ihr irgendwie, also wo würdest du sagen, unterscheidet ihr euch von diesen Copycats oder von anderen Marken? Gibt es da irgendwie USP, Patente?
Wir haben versucht, Patente. Das ist sehr, sehr schwierig, weil da muss man einfach nur ein kleines Ding abändern und dann ist es schon wieder nichts. Deswegen, was wir einfach haben, wir haben sehr gute, aufeinander abgestimmte Produkte. Das heißt, die Anwendung ist viel, viel, viel einfacher wie jetzt andere Produkte und dementsprechend die Entfernung zum Beispiel. Das heißt, at home haben wir einfach ein wesentlich einfacher anzuwendendes Produkt.
Sehr gut.
Und das sehen die Kunden auch.
Die Menschen lieben einfach. Einfach, schnell.
Ja.
Ja. Sehr gut.
Ich muss sagen, das Dipping Powder, es ist nicht die einfachste Manikürmethode, das nicht. Mhm. Aber unter den Dipping Powdern, unter der 8 von Manikürmethode würde ich sagen, dass wir die einfachste sind, sagen wir mal so.
Ja, ja. Was ich ja genial finde bei diesem Produkt ist, dass es ja leer geht und dass halt Frauen und wahrscheinlich auch ein kleiner Teil Männer, wenn sie glücklich sind, immer wieder Farben auch nachkaufen. Und ihr launcht ja auch regelmäßig neue Farben. Das ist ja eigentlich genial. Also
ja.
Customer also, Lifetime.
Sie gehen leer, aber leider ein wenig langsam.
Ja.
Das Gute ist, Frau, Mann zu Hause, die wollen nicht immer dieselben Farben, die wollen einfach andere Farben.
Wechseln.
Das ist eher der Grund für die Retention. Das heißt einfach, dass zusätzliche Farben gekauft werden. Und eine Strategie, die sich extrem gut etabliert für uns hat, war einfach zum Beispiel Limited Editions. Die funktionieren einfach sehr, sehr, sehr gut.
Ja, ja, ja.
Das immer heißt, wieder pro Quartal Limited Edition rauszubringen. Sehr mit FOMO zu spielen.
Ganz genau, wollte
ich
gerade sagen.
Haben wir, glaube ich, sehr gut aufgebaut. Es triggert, glaube ich, ziemlich gut bei unseren Kunden. das war sicherlich auch ein ziemlicher Gamechanger.
Ja, FOMO ist einer der geilsten Tools im Marketing.
Ja, absolut.
Die Leute was verpassen
Darf
können.
Nicht übertreiben.
Muss immer real bleiben.
Ja.
Man sollte es nicht faken.
Genau so
nicht der Countdown-Timer, der sich um 0 Uhr resettet.
Ja, das ist richtig, ja.
Man kennt's. Okay, wenn du teilen magst, die Zuhörer interessiert sicherlich auch so ein paar harte Zahlen, Daten, Fakten.
Ja.
Magst du mal so ein bisschen raushauen? Was habt ihr so an Umsätzen monatlich, jährlich, was immer du teilen möchtest?
Ja, absolut. Ich habe nichts zu verheimlichen. Wir sind eine transparente Company.
Cool.
Wir sind gestartet 2021. Da haben wir versucht, so ein bisschen Product Market Fit zu finden. Das ist ja immer der erste Step. Das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen mit dem Dipping Powder. sind da umsatzmäßig 1, 1,5 Millionen rausgekommen, irgendwie so. Und dann im nächsten Jahr haben wir es verzehnfacht. Das heißt, da sind wir eigentlich achtstellig gegangen. Und jetzt sind wir schon, ich werde nicht die genaue Zahl sagen, aber jetzt 2023, 2024 sind wir schon in Richtung Mitte achtstellig. Jetzt nicht ganz Mitte, aber schon in die Richtung soll es gehen.
Okay.
Genau.
Ist ja eigentlich schon ein krasser Growth in so kurzer Zeit. Schaffen die wenig? Ich würde mal behaupten, schaffen unter 1% der Companies.
Ich kann es nicht genau beurteilen. Ich glaube, wir haben uns einfach auf die richtigen Sachen fokussiert und zu den richtigen Sachen auch Ja gesagt und zu den falschen Sachen Nein gesagt. Ich glaube, es war eine gute Zeit. Wir sind mit der Corona-Zeit gestartet. Und jetzt ist natürlich bei uns das große Ziel, wir wollen uns als etablierte Maniküre-Brand etablieren. Haben, glaube ich, jetzt auch einen guten Schritt gemacht mit weiteren Maniküremethoden. Da können wir gerne auch nochmal dazu sprechen. Aber ja, Wachstum war krass, hatten eben dementsprechend auch große Challenges, Supply Chain, Liquidity. Es sind halt immer die großen Themen, wenn man halt so ein Wachstum hat.
Absolut. Vor allen Dingen im E-Com. Du bist ja ständig am Refinanzieren in Ware und alles Mögliche. Also du hast ja eigentlich nie, eigentlich hat man nie Geld auf dem Konto, oder? Als E-Com-Brand.
Nee. Das ist immer ich dachte am Anfang, ja, das geht ziemlich schnell. Nice, ich mache 10 Millionen Umsatz, 20, 30, 40 Millionen Umsatz, habe dann ein paar Millionen auf dem Konto, kann extrem Ware nachkaufen. Und es bleibt auch die Benchmark auf dem Konto, dann geht es wieder runter auf Null. Und
dann kommt der nächste Black Friday.
Und eine absolute Achterfahrt. Es geht immer rauf und runter. Ja. Das Geld steckt immer in neuen Channels, Produkte, Development. Es ist immer sofort investiert.
Das Ding ist aber, ich glaube, wenn ihr so weitermacht, dann kommt eventuell, wenn ihr das anpeilt, irgendwann Tag X, wo dann der Big Paycheck kommt. Und ich glaube, dann habt ihr für Generationen
ausgesetzt. Absolut, das kann auf jeden Fall gut sein. Das Gute ist, wir haben noch sehr, sehr, sehr große Ziele vor uns. Wir wollen in Richtung Nine Figures gehen. Wir wollen weltweit bekannte Marke sein, die eigene Shops hat, die im Retail ist, überall bekannt. Deswegen, das treibt uns noch an. Wir wollen mehr, wir wollen in die Richtung. Sollten Paycheck kommen, nehme ich natürlich, aber wenn, dann eher fürs Wachstum, weil die Schritte, die wir natürlich jetzt gehen, die brauchen natürlich sehr viel Investment.
Ja. Und Investoren habt ihr Stand jetzt keine?
Nee, wir sind gebootstrapped. Komplett bootstrapped. Deswegen war es auch so eine große Challenge mit Liquidity und so weiter. Ja. Aber wir sind gebootstrapped von Tag 1. Natürlich ganz am Anfang die kleine Summe vom Vater und dann sind wir eigentlich gebootstrapped gestartet. Und deswegen war das Ziel bei uns immer, okay, unterm Strich, es muss eine grüne Zahl rauskommen. Mhm. Das ist Prio bis heute.
Ja.
Und wenn nicht, müssen wir das tun, dass es wieder so ist. Es gibt natürlich immer Phasen, wo man rote Zahlen schreibt. Das gehört dazu. Da gibt es Monate, da können wir ein Lied von singen. Aber dann muss man halt die richtigen Schritte wieder machen, um die Company wieder zu drehen, in Profitabilität zu bringen.
International, in welchen Ländern verkauft ihr aktuell?
Das war ein großes Thema 2023 bei uns. Ende 2022 sind wir eigentlich, das Problem bei mir, ich schaue nicht so in die Vergangenheit, ich bin voll zukunftsorientiert, deswegen tue ich mir so schwer immer, okay, was ist eigentlich passiert, aber Ende 2022 sind wir in die Niederlande expandiert, so Benelux, war auch nochmal ein ordentlicher Umsatzboost im Jahre 2023, dann eben auch Frankreich haben wir mit dazu genommen, Dach ist natürlich immer mit dabei. Logisch. Frankreich läuft auch sehr gut und jetzt geht es natürlich weiter in EU-Expansion.
Okay.
Aber das heißt, so Dach, Benelux und Frankreich sind eigentlich unsere Märkte aktuell.
Osteuropa, ist das auch eine Idee? So Kroatien, Polen, da herrschen ganz andere Gesetze.
Na, absolut. Also die sind meiner Meinung nach sehr beauty-affin, deswegen spricht schon für uns. Die Frage ist natürlich, okay, ist die Kaufbauer da auch? Aber man sieht, Tschechien, Polen, die sind am Kommen.
Ja.
Deswegen, da ist noch nicht so viel Konkurrenz, CPMs sind gering, deswegen, wir werden es auf jeden Fall antesten, let's see, ob der Markt relevant ist.
Ein Insight kann ich mit dir teilen, guter Freund, Grüße an Jure aus Slowenien, falls er auf Deutsch zuhören sollte.
Jure habe ich erst gesprochen.
Jure Knietle, hammergeiler Typ, Shoutout. Und er hat mir damals gesagt, die ganzen, also in vielen osteuropäischen Ländern, das ist zum Beispiel Cash on Delivery, extrem krass. Also da kann, die kaufen nicht über PayPal oder so. Das heißt, wenn dein Shopify-Shop kein Cash on Delivery anbietet, Conversion Rate 0, irgendwas.
Ich dachte, das ist nur in Italien.
Nee, ist tatsächlich auch Slowenien, Kroatien, ich weiß nicht, ob es in Polen auch so ist, aber viele Ost...
Ja, der Juri hat mir damals erzählt, ich habe auch erst vor kurzem mit ihm gesprochen, dass er immer startet mit Osteuropa, mit Tschechien, legt er los. Wenn es in Tschechien nicht funktioniert, dann funktioniert es nirgendwo.
Okay.
Das ist so seine Devise.
Okay. Geil, cool. Team hast du schon gesagt, 40, 45 Leute. Ihr seid immer noch im Wachsen, nehme ich an. Ihr wollt wahrscheinlich noch weiter wachsen, Team her.
Na, absolut. Also der Johannes von Snox sagt es ja so schön, ist ein People Game und das ist auch mein Ansatz. Wir investieren sehr viel ins Team. Mhm. Absolute A-Player. Mehr zahlen für richtig gute Leute und dafür eher weniger. Das ist mir unglaublich wichtig. Deswegen, wir sind jetzt 45 Leute mit allen Vollzeit, nicht angestellt, aber jetzt auch Freelancer. Ja. Insgesamt sind wir so ungefähr eben zwischen 30, 35 Vollzeit angestellte Team-Members. Aber da geht es natürlich weiter. Wir haben große Ziele, versuchen jetzt in den verschiedenen Departments wirklich Struktur reinzubringen, Team-Members zu hiren und eine gute Management-Ebene aufzubauen.
Ja, ja.
Das ist entscheidend, absolut entscheidend. Deswegen
sehr wichtig.
Es fließt auch sehr viel Zeit oder von meiner Zeit ins Team. Das ist unglaublich wichtig, sei es im Recruiting, Retention, Austausch mit dem Team. Das ist so relevant. Und auch immer wieder eine Challenge natürlich, wenn man jetzt ein komplettes Remote-Setup hat.
Ihr seid auch komplett Remote. Ihr habt wir zwar Offices, sind, aber ihr seid...
Wir sind komplett Remote. Mhm. Deswegen, wir haben immer wieder Events. Jetzt vor kurzem hatten wir in der Toskana eine Woche, Italien, gesamte Geil. Team. Das gesamte Team ist hauptsächlich in Deutschland aufgebaut. Mhm. Das heißt, haben wir da eine Woche zusammen verbracht, Zeit genossen, OKRs.
Sehr gut. SWOT-Analysen.
Genau.
Genau.
Nein, SWOT war nicht dabei.
Okay.
Das SWOT haben noch wir schon richtig eingetrichtert im Team. Nee, OKRs und mehr oder weniger einfach beisammen sein.
Ja. Ja. Wie hat sich das für dich so als Gründer und Geschäftsführer entwickelt? Du bist ja immer mehr aus dem Tagesgeschäft auch rausgekommen über die letzten 3 Jahre. Wie war so diese Reise für dich? Fiel dir es einfach? War das befreiend? Wie war so die Journey?
Zum Teil einfach, zum Teil auch schwierig. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute komplett draußen bin im Operativen. Mhm. Bei mir ist es immer, also ich habe eine super starke Management-Ebene unter mir, verschiedene Bereiche, Supply Chain, Finance, HR, Marketing und so weiter. Aber was ich immer mache, ist Zoom in, Zoom out.
Okay.
Das heißt, wenn eine Challenge da ist, wenn was nicht so funktioniert, wie wir uns das gerne, wie wir gerne hätten, dann gehe ich rein zusammen mit dem Manager, versuche da eben die Lösungen zu finden und dann einfach wieder raus, um strategisch immer holistisch auf die Company drauf blicken zu können. Ist immer schwierig, weil man mehr oder weniger geballert wird mit Challenges, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber natürlich, ganz am Anfang, ich habe selbst Video-Ads geschnitten, wirklich von null gestartet, Customer-Service-Tickets, alles drum und dran und dann baut man halt Schritt für Schritt das Team auf. Was da natürlich ein bisschen die Schwierigkeit war, okay, zu verstehen überhaupt, okay, welcher Hire ist jetzt für den nächsten Schritt so super relevant? Und das ist, glaube ich, eine der Königsdisziplinen auch. Wenn man das versteht und meistert, dann ist man selbst nicht mehr entscheidend fürs Wachstum.
Ja.
Und immer für den nächsten Schritt denken, okay, wen brauchen wir jetzt für die nächste Phase, um wieder aufs nächste Plateau zu kommen.
Wie findet ihr gute Leute? Macht ihr irgendwie Social Media Recruiting? Macht ihr Headhunting?
Ich weiß, dass du es über Facebook jetzt machst.
Also wir machen viel über Facebook jetzt, ja.
Es macht. Wir haben LinkedIn für uns entdeckt. Also LinkedIn funktioniert bei uns grandios. Mhm. Ich muss sagen, immer besser. Es ist immer einfacher. Ich versuche jetzt auch ein wenig in die Personal Brand Richtung zu gehen, weil man schon merkt, okay, ich habe einen großen Einfluss aufs Recruiting.
Ja.
Aber nee, die zwei Girls im HR machen da einen super Job, hauptsächlich über LinkedIn. Und ich würde sagen, so langsam hat Dunens auch einen Namen, dass es immer einfacher wird.
Ja.
Ganz am Anfang war es halt wirklich noch eine Challenge. Ich glaube, wir haben ein super Team. Aber da musste ich wirklich sehr viel Zeit, sehr viel Energie auch investieren, um überhaupt die Person von der Vision, von der Mission zu überzeugen. Das war immer die Challenge. Aber jetzt, Schritt für Schritt, ist es echt sehr angenehm mit LinkedIn.
Sehr, sehr gut. Das freut mich. Sehr cool. Ich würde es gerne mal einen kleinen Schwenker machen ins Marketing. So, du hast am Anfang, bist ja selber begnadigter Meta-Media-Buyer, hast ja damals selber die S gemacht auch. Welche Marketingkanäle sind jetzt heute relevant? Was nutzt ihr so?
Ja, es hat sich schon was verändert, aber der Hauptkanal immer noch Meta. Ja, es ist absolut ein genialer Kanal. ganz am Anfang, wir haben gestartet mit Meta. Wie gesagt, das war auch damals oder ist immer noch meine Leidenschaft, also Performance Marketing.
Ja.
Das liebe ich. Mittlerweile durfte ich es Gott sei Dank auch irgendwo meinem Bruder abgeben. Deswegen David managt das Marketing-Team. Jetzt darf ich mich ein bisschen holistischer auf die verschiedenen Departments auch kümmern. Aber von Anfang an war eben Meta eigentlich wirklich der Gamechanger für uns. Wir haben unglaublich skaliert über Meta. Natürlich jetzt ist es an der Zeit, Google ist natürlich ein No-Brainer im Zusammenspiel mit Meta, Influencer natürlich auch. Aber jetzt wird es einfach in der Zeit, um wirklich eine Brand auch zu werden, muss man Omnichannel gehen, muss man weitere Online-Kanäle dazuschalten. Und da sind wir gerade dabei, sehr viel zu testen. Aber eben auch in die Richtung Offline, TV versuchen wir gerade sehr viel. Aber wie gesagt, der Hauptspend fließt in Meta rein, immer noch.
Ich bekomme immer krasse Stories mit von Teleshopping. Vielleicht wäre das auch was für Do-Nails. HSE, solche.
Kenne ich auch einige Founder, die richtig Gas geben auf Teleshopping. Ist sicherlich ein genialer Kanal, wenn man wirklich spezifisch die ältere Zielgruppe ansprechen will.
Ihr seid eher jüngere Zielgruppen.
Na, würde ich gar nicht mal so sagen. Es ist komplett abhängig von der Maniküre-Methode. Wir sind wirklich von bis. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Teleshopping für uns auch gut funktionieren kann. War jetzt ein Channel, den wir jetzt nicht auf die Prio hatten. Irgendwann werden wir es sicher testen, weil es ist einfach ein Try and Learn.
Klar.
Deswegen werden wir jeden Channel durchtesten. Jetzt ist einfach das Ziel, weitere skalierbare Channels zu finden, neben Meta, Google und so weiter.
Magst du teilen, was war so der High Spend auf Meta in einem Monat?
Boah, der Marc hat sich die Hände gerieben, würde ich mal sagen. Nee, wir sind da schon über siebenstellig waren wir da.
Ja.
Da haben wir schon ordentlich Gas gegeben. Erst vor kurzem oder aktuell auch mit der Birthday Week, da geht schon ordentlich was drüber.
Ja,
ich glaube, Highest Spend war knapp über eine Mio.
Okay, im Monat. Da freut sich der Marc.
Würde auch sagen, ja.
Und bleib mal kurz noch bei dem Meta-Thema. Was würdest du jetzt sagen, warum war jetzt so Meta für euch so ein krasser Channel? Was macht Meta so genial für E-Com-Founder?
Du, schlussendlich ist ja eigentlich Meta nur das Tool, um die relevante Zielgruppe zu erreichen. Das, was dahinter steckt, ist ja der Gamechanger, ist ja entscheidend, also Creatives.
Ja.
Elisa war für uns ein entscheidender Faktor.
Das weiß ich noch.
Also da haben wir Founder Story im Lager, sehr viele bunte Farben haben wir da gedreht damals und da haben wir wirklich über eine halbe Million nur auf das eine Creative ausgegeben.
Ja.
Deswegen, man muss halt die richtigen Creatives auch produzieren mit der richtigen Ansprache der Zielgruppe. Natürlich gehört noch viel mehr dazu wie Offer, Garantie, die ganzen Thematiken. Das ist aber die Basic und dann natürlich sehr viel Creative. Absolut entscheidend.
Mhm. Mhm. Ihr hattet ja dann, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das war dann Anfang 2022, also Elisa mehr in den Content kam, also Meta-Ads auf dem Shop und auch auf dem Content-Marketing.
Ja.
Das war ja dann schon ein krasser Hebel. Was denkst du, warum so Gründer oder Gründerinnen auch vor die Kamera sollten, auch für ihr Marketing? Warum ist das so ein Game-Changer?
Leute kaufen von Leuten. Deswegen, die wollen die Geschichte hinter der Brand sehen. Überhaupt in der Anfangsphase kannst du knicken. Also einfach von einer random UGC-Ad zu kaufen, ohne irgendwelcher Trust, wird sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen, man muss irgendwo die Geschichte erzählen, man muss Gründe nennen und wenn es nochmal der Founder persönlich macht, ist noch viel, viel, viel glaubwürdiger.
Ja.
Weil leider Gottes heutzutage, auch in den letzten paar Jahren, passiert sehr viel Scheiße, sage ich jetzt mal so am Markt auch.
Ja.
Es werden viele Leute, Kunden da verarscht eben auch. Deswegen die Skeptik steigt natürlich immer am Markt. Und deswegen würde ich sagen, ist ein Founder-Konzept super, super relevant.
Ja, kann ich so unterschreiben. Ich lebe genau das Gleiche. Ich bin bei uns auch Gesicht der Marke.
Ja.
Und das funktioniert auch sehr gut, ja.
Genau, ich habe ja bei dir wegen dir gekauft.
Spannend. Wollen wir vielleicht dann zu dem nächsten Teil gleich kommen? Das war auch wieder perfekte Überleitung.
Mach ich gut, gell?
Also würdest du das Skript kennen, ist ja unfassbar. Wie kam das zwischen uns? Ja, wir haben ja 3 Jahre zusammen gearbeitet, Do-Nails und E-Com-Haus. Wie hast du damals vielleicht von mir oder auch von meiner Firma erfahren? Wie kam das?
Boah, lass mich überlegen. Also vor dir, ich bin wegen einem klassischen Coaching, bin ich eigentlich in die E-Com-Szene rein. Wirklich eine Facebook-Ad bekommen, draufgeklickt, ins Coaching rein. War leider nicht dein Coaching, muss man sagen. aber da bin ich eigentlich in die E-Com-Szene rein und dann Step by Step, ich wollte mich natürlich immer weiterbilden. Ich glaube, damals gab es deinen Podcast noch nicht.
2018 hatte ich gestartet.
Ja, dann glaube ich, habe ich schon ein bisschen reingehört. Safe. Damals. Weiß ich nicht mehr, wie gesagt,
Vergangenheit. Im CRM steht, schwierig. Lukas kennt uns vom Podcast.
Ja, dann kenne ich euch vom Podcast. Ich kenne ihn ja. Ja, schau her. Nee, der Grund, warum wir eigentlich eine Agency da in der Anfangsphase gesucht haben, war eigentlich, wir müssen die anderen Departments, die Fundamente einfach oder auf die Fundamente fokussieren, um wirklich weiter zu skalieren. Mhm. Und wir hatten vielleicht auch nicht so das extreme Wissen im Marketing. Natürlich, wir haben das Unternehmen oder ich damals oder wir haben das Unternehmen von 0 bis 300, 400k Umsatz gebracht.
Ja.
Das heißt, wir hatten den Proof, wir hatten Product Market Fit. Und dann haben wir uns einfach entschieden, okay, wir brauchen eine externe Agentur, die einfach das ganze Marketing abbilden kann, um dann einfach das Marketing einfach mal zur Seite schieben für eine gewisse Zeit, zu skalieren lassen. Und wir können uns dann einfach auf Setup fokussieren. Das heißt, neue Supplier, ein Fulfillment, das Team weiter aufbauen. Das war für uns, glaube ich, schon ein Gamechanger damals.
Ja, ja. Ich erinnere mich auch nochmal, ich glaube, wir hatten da einen Zoom-Call, unser Verkaufsgespräch.
Ja.
Und da hast du auch über die Vision von Lunails gesprochen, wie groß ihr auch werden wolltet. Ich habe kurz gezuckt, weil warst du dann 22 Jahre alt, 21 Jahre alt, sowas?
Ja, irgendwie sowas.
Und genau. Ich habe aber das Feuer gesehen und die Entschlossenheit im Lukas gesehen und dann haben wir das gemacht, ja.
Ja, ich glaube, ich bin eigentlich über Google aufmerksam geworden über Ecom House. Ja. Und da hatten wir das erste Gespräch. Das war gleich super, war super sympathisch. irgendeine Ausstrahlung, irgendeine Vertrauensbonus hast du dann einfach bekommen, okay, von mir. Und dann habe ich gedacht, ja, Daniel wird es schon machen. gehen wir auf. Und dann hat es einfach geklappt. Der Entscheidungsprozess war, glaube ich, auch gar nicht so lang.
Ja, es ging flott.
Damals easy, lass versuchen. Ja. Und dann sind wir eigentlich gestartet.
Ja, ja, ja. Hast du, wollen wir so ein bisschen über die Milestones sprechen, die wir so gemeinsam erreicht haben? Mhm. Wir haben ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 2021 angefangen, es war so April, Mai rum.
Ja, Mai war es, glaube ich, ja.
Ich glaube, der Sommer war auch ein bisschen tricky, lief noch nicht alles glatt.
iOS 14.5 war da.
Genau.
Das war so ein bisschen die Tracking-Challenge, was jede Agentur oder jeder E-Com-Player damals hatte.
Genau.
Die hatten wir auch ein wenig gespürt. Deswegen, ich glaube, wir sind im Mai gestartet, dann haben wir so ein bisschen... Ja, rumprobiert, auch sehr viel getestet, was ich mich noch erinnern kann. Und dann kam eben plötzlich das iOS 14.5. Ja. Keiner wusste so wirklich, okay, was heißt das jetzt fürs Unternehmen? So ging es eigentlich dahin. Und dann so richtig in die nächste Phase sind wir dann, glaube ich...
Ich glaube, Black Friday.
Das war das war Quartal 4.
Ich glaube, wo wir gesagt haben, Black Friday wird knallen, wir brauchen Stock.
Ja, ich weiß noch, kurz vorher, der September, das war, glaube ich, einer der härtesten Monate.
Der war richtig kacke.
Mhm. September ist grundsätzlich ein asozialer Monat, den mag ich gar nicht.
Da haben wir auch geschwitzt auf unserer Seite.
Ja, ja. Genau, der war nicht so schön, aber haben dann, glaube ich, die richtigen Schritte gemacht. Frag mich nicht, was wir gemacht haben, aber dann ging es November so richtig los, glaube ich.
Ja.
Dann hat man immer wieder Out-of-Stock-Probleme, dann hat man eigentlich, ja. Ich glaube, von jedem Marketer das Ziel ist einfach, das Fulfillment bzw. den Stocks zum Scheitern zu bringen. Und das haben wir, glaube ich, gut geschafft, da im Quartal 4.
Ja, aus der Marketing-Sicht, wenn du halt eine Kampagne hast, die gut läuft und du weißt, du kannst spenden, ja, und der limitierende Faktor ist der Stock, das ist natürlich immer...
Das ist,
aber so ist es.
Großer Pain.
Lieber dann runterfahren, ja, und die Kunden nicht vergraulen, weil das kommt wie ein Bumerang. Ich habe Brands insolvent gehen sehen wegen solchen Geschichten.
Ja, na absolut. Es bringt dann nichts, weil der Kunde sowieso dann unglücklich ist.
Absolut.
Wenn Fulfillment nicht hinterherkommt, der wird nicht wieder bestellen bei dir.
Absolut.
Und deswegen eher eine kleinere Base an Kunden, aber dafür gute Retention, gute Lifetime Value und
die Raving Fans.
Ja. Genau.
Das war dann so 2021. Das heißt, ich glaube, da hattet ihr dann die erste Million dann auch geknackt. 1,5 Millionen.
Ja, genau. Das war dann 2021.
Dann
2022 haben wir dann ordentlich skaliert. Da haben wir dann immer wieder die Stockprobleme.
Ja.
Haben wir auch eben Ende 2022 expandiert oder sogar Quartal 3, glaube ich, aber das ist eher dann angelaufen 2023, Aber 2022 war so richtig, okay, wir haben Product Market Fit, wir haben unseren Kanal gefunden, wir haben die Zielgruppe gefunden, wir haben das Offer gefunden,
Proof.
Das wir
brauchen. Ihr hattet so viel Proof.
Genau, und dann ging es eigentlich los mit den richtigen Ads, einfach nur straightforward über Meta zu skalieren.
Ja. Ja.
Und das bringt dann eben das notwendige Kapital, was man dann dementsprechend auch ins Unternehmen wieder investieren kann, in Mitarbeiter, und dann kann man halt Step by Step aufbauen.
Absolut. Und da habt ihr dann das erste Mal die achtstelligen Umsätze geknackt, die 10 Millionen. Mhm. Hättest du es gedacht im Januar?
Nee, absolut nicht. Absolut nicht, nee. Na, ganz klar, das waren Zahlen, die kannte ich gar nicht damals. Deswegen, es war unglaublich, war eine riesen Challenge auch für mich. Ich bin ein junger Kerl, der jetzt nicht so drin war, mit solchen großen Zahlen einfach zu jonglieren. Mhm. Deswegen war es, glaube ich, schon eine Challenge, einfach mal klarzukommen mit den Numbers. Haben wir hinbekommen.
Ja,
well done. Aber nee, das ist schon einfach krass. Also achtstellig zu gehen, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level.
Und was ja dann auch super interessant war, wir haben ja dann auch die Zusammenarbeit geändert. Ihr hattet ja dann auch schon eine Größe, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ihr da hattet, 15, 20 oder
genau
so.
Ja, genau so um den Dreh.
Wo auch für euch so der nächste logische Schritt wurde, das Ganze auch intern aufzubauen. Ja. Einfach zum einen wegen der Sicherheit und zum anderen auch wegen unseren Rechnungen, die haben natürlich auch ein bisschen mitskaliert wahrscheinlich. Und aber das war ja dann für euch auch der richtige Move im Nachhinein, oder?
Würde ich auf jeden Fall sagen, es ist immer ein wenig Risiko, weil ihr habt einiges gemacht von Meta-Ads, von Creative habt ihr uns auch unterstützt, von Influencer, E-Mail-Marketing, das heißt komplettes ganze Marketing. Da muss man das natürlich jetzt Schritt für Schritt in-house holen. Weil bei einem gewissen Step im Unternehmen, wo man dann Richtung Achtstelle geht, sehe ich schon den smarten Schritt, einfach die Kompetenz auch in-house zu haben, weil Fokus, eine Brand, man kann sich das Team Schritt für Schritt aufbauen, und es bringt natürlich einen großen Kostenfaktor mit, muss man ganz klar sagen. Yes. Deswegen, es ist eine gewisse Entscheidung, was dahinter steckt, es ist ein Risiko, aber war, glaube ich, der richtige Schritt damals.
Ja.
Also wo man gesagt, okay, man holt jetzt einfach mal E-Mail-Marketing in-house, dann eben das Creative-Thema in-house mit dem David eben.
Genau.
Und dann eben schlussendlich auch das Media Buying.
Das Media Buying. Und dann haben wir quasi geswitcht nur noch auf Beratung, auf Mentoring.
Genau so ist es. Das war, glaube ich, auf jeden Fall super hilfreich für uns. Immer einer der smartesten Media Buyer da draußen, der hat ja unser Account betreut. Deswegen da einfach eine Coaching weiterzufahren mit unseren Inhouse Performance Marketer. Das war super hilfreich, auch zu Sales-Events, Intraday-Scaling, bla bla bla.
Ja.
Das war schon sehr, sehr, sehr angenehm, und da bin ich natürlich euch auch super dankbar, dass ihr offen wart für den Schritt. Ist nicht selbstverständlich.
Ja, wir haben es halt auch gesehen, dass es für euch der nächste logische Schritt ist, weil ihr wolltet ja noch weiter wachsen. Und ich habe es auch oft mit Brands, die dann irgendwie so 40, 50 Millionen im Jahr machen, dann ist auch alles so ultra komplex. Da gibt es ein CMO, ein Teamlead und dann muss der ein Approval machen. Und dann gibt es hier 13 Sprachen für das. Das ist dann auch ziemlich komplex bei uns. Und dann sind wir meistens auch proaktiv und sagen so, okay, wir sind jetzt an den Weg gekommen, an den Punkt gekommen, jetzt macht es Sinn für euch und auch für uns teilweise, dass man das dann so ein Modell ändert.
Ja, mega.
Cool, aber auch Props an euch und auch vor allen Dingen großes Danke, dass ihr uns immer vertraut habt. Vor allen Dingen, wenn EMA dann nochmal 3 Nullen an die Kampagne auf Meta drangehängt hat.
EMA wird schon wissen.
EMA wird schon wissen, der hat dann immer schon geregelt. Vielleicht noch abschließend zu diesem Teil, weil wir sind schon echt, auch wir haben echt ein gutes Timing hier. Was ist so dein Take für Agenturen? Wann sollte man zur Agentur? Man soll vielleicht nicht zur Agenturen. Wann macht es in deinen Augen Sinn, sich vielleicht auch ein internes Team aufzubauen? Was sind so die Gedanken bei dir?
Boah, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so ein richtig oder falsch. Zu einer Agentur sollte man, wenn man die Agentur braucht, das ist ganz klar. Wir zum Beispiel haben jetzt einen Ansatz, okay, jeden neuen Channel, jedes neue Projekt starten wir mit einer Agentur, weil einfach die Agentur nochmal sehr, sehr, sehr viel Inhouse-Wissen einfach hat, die Expertise in den einen Bereich, so wie wir es eigentlich zusammen auch gemacht haben. Und dann gehen wir natürlich sehr proaktiv in die Kommunikation. Schau, unser Long-Term-Ziel, wenn der Kanal funktioniert, ist immer inhousen.
Fair.
Weil ich will einfach die Kompetenz inhouse behalten.
Ja.
Deswegen, wir gehen meistens jeden neuen Kanal mit einer Agentur an. Und dann sind die Agenturen auch extrem offen, mit uns zusammen auch wieder das Team inhouse aufzubauen.
Ja.
Und das ist so die, ja, hat sich erwiesen, dass es gut funktioniert.
Ja.
Und das machen wir jetzt immer wieder.
Sehr cool. Ich kann mich erinnern, das war auch mal ein Tipp von Johannes von Snox.
Ah, ja,
den haben wir beide bei nächsten Monat auch hier sitzen. Aber du bist cooler, weil du warst der Erste. Sorry, Johannes, wenn du das siehst. Klären wir dann persönlich. Aber du hattest vorhin noch erwähnt, schwarze Schafe, wurdest du schon mal gescammt in dieser ganzen Marketing-E-Com-Bubble?
Das gehört damit dazu. Das sind Learnings, ja, was man macht. Natürlich, wir haben sehr viel ausprobiert, wurden natürlich jetzt gescammt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber manche Agenturen versuchen natürlich große Versprechungen zu machen, um eben den Kunden auch zu bekommen. Schlussendlich, was dabei meistens rauskommt, ist nicht meistens, aber manchmal ist natürlich alles andere, wie eben das, was besprochen wurde vorher.
Ja.
Ich würde es nicht als Scam betrachten, weil Scam ist für mich, okay, krieg Kohle, mach gar nichts. Deswegen, es wurde einfach andere Versprechungen gemacht, die eigentlich schlussendlich umgesetzt.
Hast du da für dich irgendwie so eine Art Filter entwickelt, worauf du achtest mit der Agentur?
So Red Flags? Ja, ich habe jetzt mein Founder-Netzwerk, wo wir uns natürlich extrem viel austauschen.
Ja.
Man kennt sich, man spricht über Leute, man spricht über Agenturen,
ja,
und kriegt da schon den ein oder anderen Input, okay, würde ich eher nicht, kann man versuchen, das waren unsere Fuck-Ups, der hat so gut performt. Das ist meistens so mein Check vorher.
Ja, weil die Bubble ist klein.
Ja, ja, also die Bubble von guten Leuten ist klein.
Man kennt sich. Ja,
absolut, also die guten Leute, die kennt man.
Ja. Vielleicht abschließend dazu, wem würdest du so eine Zusammenarbeit jetzt zum Beispiel konkret mit uns, mit Ecomhaus empfehlen? Wer kommt dir da so in Sinn?
Wer mir in den Sinn kommt, ich glaube, ihr habt ja verschiedene Modelle, das Done for You und eben auch das Coaching.
Genau.
Ich glaube, das Coaching ist super relevant in der ganz, ganz Anfangsphase, wenn man da wirklich dann selber in Bulletproof hat, weil ich bin immer ein Freund davon, okay, man muss es selbst schaffen, dorthin zu kommen.
Sage ich auch immer.
Bis nur zu gewissen Base, weil man braucht das Wissen von den relevanten Dingen auch in-house.
Ja.
Und meistens oder am besten ist, wenn es der Founder selbst schafft oder selbst kennt. Und dann, wie bei uns, würde ich sagen, also einfach mal das Marketing outzusourcen, ist jetzt, ja, das glaube ich, ist die beste Strategie oder so, hat es bei uns halt super, super gut funktioniert. Das heißt, in der Anfangsphase Marketing outsourcen, weil man meistens auch nicht komplett die Expertise im Bereich hat. Da haben wir natürlich extrem viel gelernt, auch durch euch. Und dann eben, so wie wir es gemacht haben, outsourcen, Schritt für Schritt in-house.
Ja, ja.
Cool. Aber ja, ich glaube, ihr sprecht gefühlt die ganzen E-Com-Brands an da draußen.
Wir haben Lösungen
von A bis Z.
Ja. Von A bis Z.
Ja, ja.
Cool. So Richtung Ende, was sind so für euch, du hast vorher ein bisschen durchscheinen lassen, was sind so Zukunftspläne für Donails und vielleicht auch für dich als Unternehmer, ja?
Ja, ich habe schon gewartet, endlich.
Wo geht der Growth hin?
Jetzt darf ich endlich für die Zukunft sprechen. Ich lebe ja in der Zukunft.
Ja.
Nee, also wohin geht's? Wir haben einiges vor uns. Wir haben einiges vor uns. Das heißt, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt expandieren in die verschiedenen Länder.
Mhm.
Wir haben jetzt verschiedene Maniküre-Methoden auch gelauncht, was uns extrem unterscheidet von der anderen Konkurrenz im Markt. Weil, was wir einfach erkannt haben, okay, mit dem Dipping Powder zum Beispiel, da sprechen wir eine bestimmte Zielgruppe im Markt an. Die Zielgruppe ist heiß aufs Dipping Powder.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel die jüngere Generation, wie meine Schwester, die ist extrem heiß auf unsere neue Maniküre-Methode, weil es geht easy, einfache Anwendung, einfache Entfernung. Mit Dipping Powder braucht man halt 30, 40 Minuten. Für meine Mutti super. DIY von zu Hause, ein bisschen entspannen, perfekt. Und deshalb, was wir einfach verstanden haben, okay, um wirklich neunstellig zu gehen, müssen wir den Massenmarkt ansprechen.
Ja.
Das heißt, wir müssen die Zielgruppe von A bis Z ansprechen. Deswegen haben wir uns eben dazu jetzt entschieden, okay, wir wollen mehrere Maniküre-Methoden auch machen, um für jeden da draußen auch für seine Bedürfnisse, Ziele die perfekte Methode zu finden. Bringt die Challenges mit sich, weil man muss gleichzeitig mehrere Maniküre-Methoden verkaufen.
Ja.
Man schießt sich oft auch ins Bein irgendwo, weil wenn deine Freundin zum Beispiel jetzt eine Dipping Powder Ad sieht und dann eine Presson, okay, was soll sie jetzt eigentlich kaufen?
Ja.
Deswegen Beratung extrem sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben eine große Facebook-Gruppe, wo sehr viel Austausch stattfindet. Deswegen, das war jetzt mal das Fundament, die verschiedenen Manikürmethoden, um weiter ins Wachstum zu gehen. Und dann ist jetzt ganz klar für uns der Schritt, wir haben extreme Hebel. Jetzt haben wir einmal das Wachstumprodukt, würde ich sagen. Das ist einer der größten Wachstumshebel, das haben wir jetzt gut gemacht. Und jetzt heißt für uns einfach Channels und Countries.
Ja.
Was ich mit Channels meine, ist, okay, wir haben online noch sehr viele Opportunities von YouTube, Native, TikTok, ein bisschen schwierig, aber da versucht man natürlich jetzt auch unglaublich viel zu testen. Mhm. Das heißt online und dann eben auch neben online, weil ich bin der Meinung, okay, Richtung Nine Figures geht's nur, wenn man Omnichannel ist. Da brauchst du die Touchpoints. Du brauchst nochmal ganz ein anderes Level von Trust.
Ja.
Und deswegen ist der Retail auch zum Beispiel mein Thema aktuell. Es ist sehr relevant. TV machen wir auch aktuell auch. Haben wir vor 2 Wochen gestartet, TV.
Okay.
Sehr spannend. Ja, es ist sehr cool, wie viele Leute uns jetzt schon eigentlich im ersten Touchpoint von TV uns kennen. Wir werden immer wieder jetzt angesprochen. Ja, du, jetzt kenne ich ja von TV zum Beispiel jetzt erst mit ein paar Personen eben gesprochen. Und ja, ich glaube, das ist einfach die Kombi. Die Kombi, die es ausmacht. Omnichannel, Online, TV, Retail und so weiter.
TV, macht ihr da sehr viel Direct Response Marketing oder eher so?
Ja, wir versuchen immer im Performance Marketing Ansatz zu fahren. Wir versuchen schon immer jeden Channel separat zu betrachten.
Ja.
Okay, funktioniert der als First Touch? Funktioniert der wirklich, um Top of Funnel Neukunden reinzuholen? Ja. Das ist für uns schon wichtig. Aber ich glaube, ein positiver Side-Effekt ist einfach, okay, ist nochmal ein geiler Branding-Effekt.
Sehr, sehr spannend. Radiowerbung, vielleicht darüber mal nachgedacht?
Ja, oh, wer weiß. Du, TV ist jetzt auch wieder heiß geworden. Ich glaube, der Johannes macht es super. Also die spenden, es ist einfach die Verteilung. Wer hat gedacht vor 2-3 Jahren, dass TV wieder so heiß wird?
Ja.
Und jetzt kann man wirklich TV als Performance-Channel sehen.
Ich sehe auch, also YouTube sehe ich auch als relevanten Channel. Nicht einfach zu knacken, Stand heute, aber it's all about the creative and the offer.
Ja.
Aber das, da ist natürlich auch viel Bums drin, gell? Viel Volumen.
Absolut, also YouTube ist auch sehr relevant. Ich glaube, es ist immer schwierig, so einen neuen Channel zu knacken.
Yeah.
Es ist immer die Königsdisziplin, da braucht sehr viel Gehirnzellen. Sind hoffentlich noch ein paar übrig, aber das ist, YouTube zeigt bei uns auch viel Potenzial, ja.
Stark, cool. Abschließend meine allerletzte Frage und dann bist du entlassen und dann haben wir eine richtig geile Podcast-Episode in the books. Hast du irgendeinen Rat für angehende Unternehmer, vielleicht die jetzt gerade auf dem Weg zur ersten Million sind, die jetzt gerade sich vielleicht sogar überlegen, was das Produkt sein soll? Gibt es da irgendwas, was dir in den Kopf schießt?
Ja, ich habe verschiedene Tipps und Tricks für die verschiedenen Stages im Unternehmertum, würde ich jetzt mal sagen. Der erste sinnvolle Tipp würde ich sagen, gründet nie alleine.
Mhm.
Also es macht unglaublich viel Spaß, wenn man zusammen ist und man kann einfach die Probleme ein bisschen aufteilen. Das macht es sehr, sehr, sehr angenehm. Deswegen, ich habe übelsten Respekt für jeden, der alleine ein Business hochzieht. Das ist unglaublich heftig.
Ja.
Das war so der erste Rat. Ansonsten allgemein oder jetzt in der E-Com-Szene?
Vielleicht so in der E-Com-Szene, ja.
In der E-Com-Szene, sagen wir, ab 1 Million oder wie?
Zum Beispiel, ja, ab 1 Million.
Lass mich überlegen, was ist denn da ein Rat? Ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert, die richtigen Leute heiern. Die richtigen Leute heiern, weil ich sehe es einfach jetzt richtig, richtig stark. Also ich habe einfach ein Team, das unglaublich stark ist.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen, das unabhängig von mir läuft, unabhängig von mir einfach Sachen weiterbringt. Und das schafft man natürlich nur eben mit den richtigen Leuten. Natürlich ist es eine Challenge, eben überhaupt dahin zu kommen, dass man Leute hiren kann. Man hat dann eine ganz andere Verantwortung auch.
Mhm.
Aber ja, da eben in der Anfangsphase die richtigen Leute zu hiren.
Ja.
Das ist so key.
Same, unterschreibe ich.
Ja, also cool. Um alles zu knacken, man braucht einfach viele verschiedene Dinge.
Ja.
Man braucht einen Zeitpunkt, man braucht ein bisschen Luck, man braucht das richtige Produkt natürlich mit einem richtigen Team dahinter, dann kann man Welten bewegen.
Ja, und das habt ihr bewiesen.
Ja, ich hoffe es, es ist noch weit.
Ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen, eure Journey.
Ja, sehr schön.
Ich sehe alles.
Wunderbar.
Ja, das glaube ich. Sehr cool. Wie kann man sich mit dir connecten? Sprichst du mit der Bubble? Sprichst du mit E-Com-Foundern?
Absolut. Ja, absolut. Also LinkedIn sehr gerne. Telefonnummer kann ich da auch geben.
Die tun wir nicht veröffentlichen.
Nee, also für mich jetzt einfach der Schritt, ich will mich mehr austauschen im Netzwerk. Cool. Ich gehe jetzt ein bisschen rein in Personal Branding. Deswegen überall über LinkedIn ist, glaube ich, der einfachste Weg. Insta, mein Insta schaut nicht so gut aus, deswegen besser nicht über Insta. Besser über LinkedIn, da ist der Fokus.
Alles klar, packen wir in die Shownotes und in die Beschreibung. Und ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank.
Danke,
wir haben
dir,
eine richtige
Daniel.
Powerstunde im Podcast, war richtig geil. Du hast es super geil gemacht und ich bin extrem stolz auf dich.
Danke, Daniel.
Geil.
War schön, hier zu sein.
Cool, hat mich gefreut.
Dir einen schönen Tag.